Willkommen beim Podcast Tatort Demenz. Das ist die dritte Folge und mein Gast ist Jean-Luc Moreau. Hallo.
Hallo, Sabine.
Also, wir haben uns entschieden, dass wir spiralförmig vorgehen und einige Themen wiederholen. Und dabei kommen andere Aspekte zum Vorschein. Und wir möchten zuerst auf Rückmeldungen von Hörerinnen und Hörern eingehen. Da kam zum Beispiel der Einwand einer Hörerin: Das kann ich ja niemals so machen. Also auf dieses Beispiel, dass man Informationen extern speichert, hat sie gesagt, das funktioniert ja nie bei meiner Mutter. Und ich möchte dich fragen, was du dazu zu sagen hast.
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil sie etwas anspricht, nämlich, dass die Grundhaltung der Person, die eine Person mit Demenz betreut, eine große Rolle spielt. Wenn ich überzeugt bin, dass die Person etwas nicht mehr kann, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie versagt in dieser Aufgabe, wird sehr groß sein. Wenn ich umgekehrt den Mut finde, sie zu unterstützen und irgendwie ihr zutraue, diese Aufgabe erfüllen zu können, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie tatsächlich erfolgreich sein wird. Also letzten Endes ist das eine ganz, ganz wichtiger Punkt in dem Ansatz, den wir verfolgen, nämlich, dass die Person, damit die Person sich selber wirksam und erfolgreich erleben kann, braucht es die Unterstützung durch die Umgebung, durch die Betreuungspersonen. Also kurz, man könnte sagen, Selbstwirksamkeit ist nicht eine Eigenschaft der Person, sondern entsteht erst in der Beziehung. Das heißt, in diesem Fall würde ich sagen, wenn ich überzeugt bin, die kann das nicht, dann muss ich an mir selber arbeiten zuerst und schauen, kann ich nicht Zutrauen finden und ihr wirklich den Mut machen. Und vor allem kommt noch etwas dazu. Solange ich es nicht wirklich ausprobiert habe, habe ich keine Ahnung, ob sie es kann oder nicht. Also das wäre so mein Zugang.
Das ist mit dem Ausprobieren ist ein wichtiges Stichwort. Ich glaube, es geht auch darum, etwas immer wieder auszuprobieren. Es gibt keine einfachen Rezepte.
Ja.
Und dabei auch kreativ zu bleiben.
Ja, genau.
Also, ja. Wenn jetzt die Frage immer wieder kommt, wo bin ich hier, diese Unsicherheit, diese Verlorenheit, und da kann man ja dann zusammen mit dieser Person etwas auf ein Blatt Papier schreiben, so dass sie es lesen kann. Und da kann man das ja auch individuell gestalten. Das heißt, unsere Beispiele sind nur exemplarisch.
Ja.
Man kann auch etwas draufschreiben, wo sie vielleicht sich an etwas erinnert. Das heißt, wir sind hier in diesem Haus, bei diesem Park. Diesen Park kennst du doch. Und da kann man vielleicht etwas zu diesen Erinnerungen aufschreiben, die diese Person hatte in diesem Park als Kind oder so, dass sie eine Orientierung hat, wo sie sich befindet und ja, sich sicherer fühlt. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, um individuell herauszufinden, was diese Person auf diesem Zettel haben möchte,
genau,
um sich beruhigen ja, zu können.
Ja. Was ich noch wichtig finde in dem Zusammenhang, ist immer die Frage, wenn jemand immer wieder dasselbe fragt, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Es könnte sein, dass sie einen Drang nach einer bestimmten Information hat oder einen Drang nach Zuwendung. Das kann sehr ähnliche Fragen auslösen und braucht eben ganz andere Lösungsmöglichkeiten. Und wie kann man rausfinden, ob jetzt mehr Information oder Zuwendung gefragt ist. Eine Möglichkeit lehrt Cameron Camp, nämlich zu fragen, die Person selber zu fragen, was denkst du? Ja, sie weiß eigentlich die Information. Dann kann ich daraus schließen, dass sie eben mehr Zuwendung braucht und dass der Zettel mit der Information, hier bist du ja, im Haus sowieso, das hilft dir dann nicht.
Dann möchte sie ein Gespräch oder einfach eine Zuwendung.
Ja, ja. Also wiederholtes Fragen kann auch der Wunsch nach Zuwendung sein. Und dann müssen wir natürlich Zuwendung geben und nicht versuchen, eine Information irgendwo zu speichern.
Ja, und Cameron Camp ermutigt uns auch immer wieder, die Menschen direkt zu fragen mit einer kindlichen Neugierde. Das hat mir auch gefallen.
Ja.
Nicht mit diesem, so wie ein Test, ja, sondern als ob wir Kinder wären und etwas wissen wollten.
Ja.
Und dann entsteht nicht diese Blockade bei der Person und so eine Prüfungssituation,
ja,
oder?
Ja,
dass man sie wie prüfen will, sondern wir möchten wirklich wissen.
So. Oder das Schlimmste, ja, weißt du noch, oder ja, weißt du das nicht mehr?
Genau.
Das ist so kränkend. Das ist zu vermeiden.
Ja, und dann gibt es einen Einwand eines Hörers. Also, ich glaube nicht, dass mein Opa noch Federball spielen lernen kann. Zum Beispiel, wenn der Opa noch körperlich ein bisschen fit ist. Ja.
Da stellt sich mir die Frage, ja, wer will überhaupt, dass der Opa Federball spielt? Wenn der Opa selber sagt, ich will Federball spielen, ja, dann würde ich sagen, dann müssen wir alles machen, damit er das noch lernen kann. Aber wenn wir selber die gescheite Idee haben, ja, das wäre doch toll, wenn er noch ein bisschen Bewegung hat und wir wollen ihm Federball beibringen, da habe ich dann schon meine Zweifel, ob das gut kommt. Mhm. Also das Wichtige, wer hat den Wunsch? Hat der den Wunsch? Ein Beispiel, das Cameron Camp erlebt hat in Frankreich in einem Pflegeheim, da gab es eine Dame, die eine ordentliche Demenz hatte und die hat plötzlich den Wunsch ausgedrückt, sie wolle Klavier spielen lernen. Ist natürlich, auf den ersten Blick würde man sagen, was soll das? Die ist doch völlig unfähig. Die sind hingegangen und haben mit ihr geübt und am Schluss konnte sie mit zwei Fingern bestimmte Noten spielen und jemand saß neben ihr und hat mit den anderen hat die anderen Noten gespielt. Die Frau war zufrieden. Es gibt ein Video, wo diese Szene gezeigt worden ist. Ganz toll.
Und diese Handlungen hat sie noch gelernt?
Ja, mit ihrem prozeduralen Gedächtnis, das wir doch schon so oft erwähnt haben.
Ja. Also mit Vormachen und Nachmachen und ohne Druck.
Ja, ja. Und sie wurde einfach unterstützt. Man hat gesagt, sie kann das noch, wir machen das. Und natürlich hat man nicht, sie hat nicht in dem Sinn gelernt, Klavierspielen mit 10 Fingern und Chopin und weiß ich was, sondern man hat einfach die Aufgabe auf etwas ganz Einfaches reduziert. Mhm. Und sie hat das Erlebnis gehabt, eben sich selbst als erfolgreich und wirksam am Klavier zu erleben.
Und sie hatte vorher nie Klavier gespielt?
Nein, natürlich nicht.
Also Neues kann erlernt werden und alte Dinge, die man früher gelernt hat, wie Lesen, können immer wieder auch als Ressource benutzt werden.
Ja.
Ein weiterer Einwand einer Hörerin war, meine Mutter hat doch kein Zeitempfinden. Was nützt es ihr, wenn ich auf das Blatt schreibe, dein Mann kommt um 18 Uhr oder so?
Ja, das finde ich ein Das ist ein berechtigter Einwand, wenn sie das Zeitgefühl nicht mehr hat. Also eine Lösung wäre, dass man dann sagt, er kommt nach dem Zwirri, weil das ist dann etwas, ein Erlebnis, eine Erfahrung, die sie einordnen kann. Das wäre eine Möglichkeit.
Eben wieder kreativ sein.
Ja, ja.
Und immer wieder beruhigen. Also das ist schon meine Erfahrung, dass es gut ist, Sicherheit zu vermitteln. In dem Sinn, dass man den Leuten sagt, sie sind hier gut aufgehoben oder sie sind hier in Sicherheit. Wir kümmern uns oder wir wissen Bescheid, dass man diese Dinge sagt, um einfach ein bisschen diese Verlorenheit, das ein bisschen zu reduzieren.
Ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Also ich denke auch, dass die Menschen, wir haben ja gesehen, neben dem prozeduralen Gedächtnis gibt es auch das Emotionale, das eine große Rolle spielt. Und wenn ich mit der Zeit als Betroffener von Demenz das Gefühl entwickeln kann, hier bin ich an einem Ort, wo ich mich in Sicherheit fühlen kann, wo man es gut mit mir meint, dann kann ich mich entspannen.
Und ich habe auch gemerkt, ich habe dann sogar noch gesagt, ich mache meine Aufgabe gern oder so, ich bin gern für Sie da, weil es ist oft auch viel Scham dahinter. Sie müssen sich so kümmern um mich und Sie haben es streng mit mir oder so.
Also, ich möchte niemandem zur Last fallen.
Genau.
Das sagen viele Menschen, ja. Ja.
Okay, das waren die Einwände der Hörerinnen und Hörer. Und es geht jetzt darum, wir haben ja die Täterin oder den Täter kennengelernt, eben die Demenz mit diesem Modell, das Cameron Camp uns da gibt als Bild. Und jetzt geht es eben darum, die betroffene Person kennenzulernen. Wir sagen eben nicht gerne Opfer, also zu diesem Bild würde dann Täterin und Opfer, aber die betroffene Person, also die Person mit Demenz. Und es geht eben darum, diese Person kennenzulernen. Etwas haben wir schon angetönt, also das mit dem Probieren.
Ja. Also ich denke, Betreuung, Leben mit Menschen mit Demenz ist etwas, was große Kreativität braucht. Also es braucht eine Grundhaltung, die eigentlich Respekt und Wertschätzung ausdrückt. Das ist die Bedingung, sonst kommt es nicht gut. Aber nebst dem gibt es nur eine einzige Regel, die immer und überall gilt, nämlich die, es gibt keine Regel, die immer und überall gilt. Wir müssen individualisieren und wir müssen ausprobieren. Erst wenn wir die Maßnahmen ausprobieren, können wir sagen, aha, die Reaktion der Person ist so und so. Und dann kommt noch dazu, dass wir nicht zu schnell einfach sagen können, nach ein, zweimal probieren, ja, das geht nicht. Sondern wir müssen je nachdem der Person Gelegenheit zu diesem unbewussten Lernen geben und ihr Vertrautheit ermöglichen. Das heißt, wir müssen ausprobieren und Camp sagt, tu es einfach. Tu es einfach, wenn man die Maßnahme erwogen hat, dass man einfach hingeht und mal ausprobiert und schaut, was passiert. Wir sind viel zu schnell überzeugt, das geht nicht. Das ist eines wahrscheinlich der größten Hindernisse.
Ja, und die Angehörigen kommen dann auch unter Druck und haben Selbstzweifel und wenn etwas nicht funktioniert und denken, ja, das geht ja überhaupt nicht, ich kann das nicht, ich bin dieser Aufgabe nicht gewachsen Und da möchten wir einfach ermutigen, es immer wieder zu probieren, etwas anderes zu probieren und vor allem die Leute auch zu fragen. Ja. Und ich glaube, das ist das, mit dieser kindlichen Neugier zu fragen. Mhm. Da gibt es dieses Beispiel von dieser Frau im Heim, die immer wieder Anna ruft. Anna ist der Name ihrer Tochter.
Ja, das ist die Geschichte. Da ruft also die Frau immer Anna, Anna. Und die Pflegenden kommen vorbei und sagen ihr, ja, ihre Tochter ist nicht da. Und niemand hat eigentlich gefragt, wieso sie ruft. Und Camp ist dann hingegangen und hat sie gefragt, wieso rufen sie immer nach ihrer Tochter? Und dann sagt sie, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich Anna rufe, dann kommt jemand.
Ja, das ist ein schönes Beispiel für, ja, für Überraschungen.
Ja, sie hat Zuwendung, sie hat Hilfe gebraucht, sie brauchte gar nicht die Tochter, aber sie hat die Erfahrung gemacht, wenn sie nach der Tochter ruft, kommt jemand.
Ein weiteres Beispiel ist, also ein Beispiel für das Fragen ist das Heim, in dem die Bewohnerinnen und Bewohner gefragt wurden. Ich weiß jetzt nicht, wurden gefragt?
Nein, nein, es war umgekehrt.
Es war umgekehrt?
Ja, ja. Die, das war, ich weiß, du sprichst eine Geschichte an, die in einem Heim passiert ist, wo die Bewohnenden gesagt haben, nach dem Tod eines, einer Mitbewohnerin oder eines Mitbewohners haben sie gesagt, wieso dürfen wir nicht ans Begräbnis gehen? Es war so ausgemacht, dass Menschen mit Demenz, dass es nicht gut ist, wenn die zu einem Begräbnis gehen. Man will sie nicht, man will sie schonen. Und die haben selber den Wunsch geäußert, hinzugehen zum Begräbnis. Und das hat man dann ermöglicht und das Resultat war, also ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Vielleicht weißt du...
Es war sehr erfreulich. Sie haben sich auch... die Angst war ja, dass sie sich irgendwie nicht adäquat verhalten.
Ja, ja.
Und es zur Überraschung von diesen Leuten, die das geglaubt haben, haben sie sich sogar sehr adäquat verhalten und ihr Mitgefühl ausgedrückt den Angehörigen. Und ich glaube sogar noch... Fotos mitgebracht oder ein Buch oder eine Erinnerung oder ein Geschenk und so. Also das wäre wieder ein Beispiel, die Leute nicht zu unterschätzen.
Ja, genau. Ja.
Das ist sowieso ein Anliegen von mir, dass man bei diesen Themen wie Tod und bei Ritualen, dass man die Leute nicht ausschließt. Ja. Das kann zu einer großen Verwirrung führen, wenn und auch zu einem noch größeren Vergessen, dass der Mann zum Beispiel gestorben ist, wenn sie nicht an die Beerdigung mitgenommen werden.
Also wir haben selber auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die vergessen, dass jemand gestorben ist, können zum Beispiel den ganzen Tag in einer Institution umherirren und sagen, wo ist mein Mann? Sie suchen ihn im Klo, sie suchen überall. Und man macht dann die Erfahrung, dass wenn zum Beispiel, das ist auch ein Beispiel von Camp, man hat dann mit der Person, wenn sie gesagt, wo ist mein Mann, haben wir gesagt, wir haben doch die Information gespeichert. Da gab es ein Erinnerungsbuch und hinten im Erinnerungsbuch war auch die Todesanzeige von dem Mann. Und man ist dann, immer wenn sie gefragt hat, wo ist mein Mann, haben gesagt, wir haben doch da etwas, wir gehen dahin. Dann sind sie zum Erinnerungsbuch, sie hat das aufgeschlagen, hat die Todesanzeige gelesen, hat dann 5 Minuten geweint und gesagt, wieso hat man mir das nicht gesagt? Und dann hat sie gesagt, ah, jetzt geht es ihm eigentlich gut. Und hat sich beruhigt und ist den Rest des Tages dann ruhig gewesen. Und vorher war sie die ganze Zeit unterwegs und hat gesucht. Mhm. Also auch Menschen mit Demenz haben das Anrecht auf Trauerarbeit und es braucht auch bei Menschen mit Demenz noch entsprechend mehr Zeit.
Ja, und sehr wahrscheinlich war das Erinnerungsbuch auch so, dass es zuerst noch Fotos gab vom Mann, nicht, dass ja. diese Information nicht so plötzlich kam.
Ja.
Mit der so stelle ich mir das vor.
Ja, das ist eine Möglichkeit. Mhm. Genau.
Und es ist auch wieder ein Beispiel für die Regel, dass es eben keine Regel gibt,
ja.
weil man ja generell sagt, man sollte diese Leute nicht mit der Realität konfrontieren, ja. aber es kommt auch wieder darauf an, wie man das macht.
Genau, es kommt erstens darauf an, wie man das macht und zweitens kommt es auch auf die Person drauf an. Wenn jetzt zum Beispiel jemand wirklich, wenn sie jetzt die Todesanzeige in der Hand hat und dann stundenlang in einem Erregungszustand bleiben würde, dann würde ich wahrscheinlich auch eher sagen, oh, das ist vielleicht jetzt in ihrem Fall nicht günstig. Aber das wissen wir erst, wenn wir es machen.
Und es gab noch dieses Beispiel von der Frau, die man in die Singgruppe integrieren wollte. Und sie saß immer daneben und hat ein unglückliches Gesicht gemacht, bis dann jemand gekommen ist. Ist jemand gekommen ist und sie mal gefragt hat, warum schauen sie denn so unglücklich drein? Mhm. Eben mit dieser kindlichen Neugierde. Und sie hat gesagt, warum können diese Leute eigentlich keine Schlager singen? Mhm. Ich liebe Schlager.
Und also die haben was anderes
gesungen. Die haben was anderes gesungen. Und das ist wieder ein Beispiel dafür, dass man eben fragen sollte, warum, oder? Warum singen sie nicht mit? Warum? Und vor allem nicht mit Vorwürfen. Wir meinen es gut, jetzt machen sie doch vorwärts oder so.
Ja.
Mhm. Und dann haben sie Schlager gesungen und sie war glücklich.
Ja.
Dann gibt es noch diese Tai-Chi-Verteidigung. Also Camp hat immer so kreative Ausdrücke, so Bilder, die ich persönlich toll finde, manche vielleicht nicht so, aber mir hilft das, mir etwas vorstellen zu können.
Ja, die Tai-Chi-Verteidigung, das ist auch ein spannendes Kapitel. Gemeint ist eigentlich Tai-Chi als Beispiel für einen asiatischen Kampfsport, wo eben, wenn jemand einem Angreifer gegenübersteht, nicht versucht wird, mit Gegenkraft gegen diesen Angreifer vorzugehen, sondern man mittels dessen eigener Angriffskraft man ihn zu Boden legt und unschädlich macht. Also statt entgegenzudrücken, tut man die Kraft quasi verwenden, um den Gegner zu bezwingen. Und das macht Camp eigentlich mit dem Symptom, das uns stört, also mit diesem reaktiven Verhalten, das uns so herausfordert, sagt er, wir müssen das zur Lösung verwenden. Also statt, dass man das Symptom bekämpft, zum Beispiel ein Beispiel, das er auch gegeben hat, ich weiß nicht mehr, ob im Buch oder in einem Kurs, er hat erzählt, da gab es einen Mann, der hat dauernd den Leuten, allen Leuten die Hand geschüttelt. Das war also dutzende Male pro Stunde. Das war unerträglich. Die Leute haben gesagt, was können wir da machen? Was können wir dagegen machen? Und Camp hat gesagt, der hat noch eine erhaltene Fähigkeit, der weiß noch, wie man grüßt. Also geben wir ihm eine Aufgabe. Und dann wurde er platziert neben dem Eingang zum Esssaal vor den Essenszeiten. Und seine Aufgabe wurde genannt, er soll alle Personen, die zum Essen kommen, mit Handschlag begrüßen. Also aus dem störenden Symptom hat man eine Fähigkeit, man hat ihm eine soziale Aufgabe gegeben. Er war der Begrüßer vor dem Essen. Und Das ist eben gemeint mit Tai-Chi-Verteidigung. Statt das zu bekämpfen, was sowieso aussichtslos wäre, hat man gesagt, wir geben dem eine Bedeutung, eine soziale Bedeutung. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob er dann etwas weniger gegrüßt hat. Vielleicht, wer weiß. Aber jedenfalls ist der Umgang mit dem Symptom ein völlig anderes. Ein anderes Beispiel, das jetzt im Buch drin ist, das waren die Leute, die auch als schwierig und herausfordernd beschrieben wurden, weil sie nämlich Zeitschriften und Zeitungen, die sie eigentlich hätten anschauen sollen, haben sie einfach zerrissen. Und dann hat Camp vorgeschlagen, sie sollen doch die Aufgabe bekommen, diese Zeitungen zu zerreißen. Und dann hat man diese Zeitungsschnipsel hat man gesammelt, hat sie dann verwendet für eine Hundezucht, die in der Nähe war. Also in den USA tun sie junge Hunde, tun sie auf Zeitungsschnipseln, tun sie die lagern. Das ist, glaube ich, in der Schweiz nicht so üblich, aber dort ist es so. Jedenfalls sind dann alle Menschen, die da die Zeitungen zerrissen haben, sind gemeinsam mit diesen Säcken sind sie zu den Hunden gegangen, haben gesehen, wie ihre Zeitungsschnipsel da eingestreut werden. Es war auch ein Folgeerlebnis. Also nicht nur das Symptom wurde zu etwas, zu einer Fähigkeit umgewandelt, sondern es gab auch Gelegenheit für sozialen Kontakt, für Erlebnisse. Und die Leute haben erlebt, das, was ich mache, ist sinnvoll, wird verwendet, ist wertvoll.
Das ist schön. Ein Folgeerlebnis und ein Erfolgserlebnis.
Ja.
Ja, die soziale Rolle, da möchte ich noch kurz drauf eingehen, bei diesem Mann, der die Hände geschüttelt hat. Mhm. Da gibt es in der Validation, das ist so eine Kommunikationsform für Menschen mit Demenz, und da gibt es so Gruppen, da, und in diesen Gruppen haben die Leute eben diese Rollen nach ihren Ressourcen und ja. Fähigkeiten.
Und da gibt es den Begrüßer.
Genau.
Ja.
Ja. Ja, es gibt Leute, die können wunderbar begrüßen, eine Rede halten.
Ja.
Es gibt auch andere Fähigkeiten, die man noch nützen kann. Wenn ein Mensch mit Demenz zum Beispiel einem Blinden etwas vorlesen kann, fühlt er sich auch bestätigt und bekommt diese soziale Rolle.
Ja.
Wenn er etwas tun kann für jemanden anderen. Ja. Also Kranke im Spital besuchen, Spenden sammeln, etwas an einem Flohmarkt verkaufen oder so. Das ist auch, da wird auch diese soziale Rolle und dieses Teilhabe an einer Gemeinschaft wird ja gefördert.
Ja.
Und was Cameron Camp noch betont, dass man einfach versuchen sollte, im Kontakt zu bleiben, auch wenn es schwierig ist, mit Familie, mit Freunden, mit der Gesellschaft, nicht aus Scham vielleicht gewisse Freunde nicht einladen oder so.
Mhm.
Nun geht es weiter zum Ermitteln. Wenn wir an diesem Bild bleiben mit dem Tatort Demenz, das Ermitteln wäre Beweismaterial sammeln. Und was könnte alles dazu beitragen, dass sich eine Person so oder so verhält?
Und das hat mich natürlich auch besonders gefreut, dass Cameron Camp als Neuropsychologe sagt, als erstes immer zuerst körperliche Probleme ausschließen. Das bestätigt eigentlich meine Erfahrungen als Heimarzt, dass eben immer zuerst daran gedacht werden soll, ob die Person eine bisher unerkannte Erkrankung hat, ob sie Schmerzen hat und vor allem, ob sie in eine akute Verwirrtheit ein Delirium vorliegen könnte. Delirium ist eine akut eine plötzlich aufgetretene Verwirrtheit, also eine Verschlechterung sämtlicher kognitiven Fähigkeiten bei gleichzeitiger Trübung des Wachheitszustandes. Also die Leute sind so wie schläfrig. Selten einmal gibt es Leute, die auch überwach sind, aber das ist viel, viel seltener. Das muss man unbedingt zuerst ausschließen. Und erst wenn wir das ausgeschlossen haben, können wir weitergehen und häufige weitere Ursachen ausschließen. Zum Beispiel, ob die Menschen zu viel Stimulation haben oder im Gegenteil eben zu wenig, dass sie Bedürfnisse haben, grundlegende Bedürfnisse haben, die nicht befriedigt sind, also zum Beispiel Hunger, Durst, Probleme mit der Ausscheidung, dann aber auch Wunsch nach Kontakt, Wunsch nach nicht allein sein, Kontakt, Zuwendung, Bestätigung, Sicherheit, solche Dinge. Dann stellt sich die ganze Frage, wie ist die Unterstützung? Ist die Unterstützung den Fähigkeiten entsprechend? Werden die Leute nicht überfordert? Das ist auch eine ganz häufige Ursache für reaktives, störendes Verhalten. Dann gibt es Ursachen in der physischen Umwelt. Hat es etwas mit dem Licht, mit dem Lärmpegel zu tun, mit der Temperatur? Wie ist das soziale Umfeld, zum Beispiel in einer Institution? Wie ist das Pflegeteam? Hat es dauernd Fluktuation, große Personalfluktuation? Wie ist der Alltag auf der Station organisiert? Das wäre in der Institution. Und schließlich müssen wir uns fragen, haben wir alle Möglichkeiten ausgenutzt, die erhaltenen Lernfähigkeiten, eben das prozedurale und emotionale Gedächtnis, einzusetzen, um dem ganzen Verhalten vorzubeugen?
Ja, zur Stimulation habe ich noch ein Beispiel, also dieses Berieseln von zu viel Stimulation. Also oft erlebt man, dass Leute dann zum Beispiel mit dem Rollstuhl vor den Fernseher geschoben werden im Aufenthaltsraum, mhm, und dann wird er angeschaltet oder eine Musik und dann geht man weg und lässt die Leute allein vor dem Fernseher. Und ich habe auch schon erlebt, dass dann die Nachrichten kamen mit, ja, ja, mit Krieg ja, und schrecklichen Bildern, ja, und oder halt auch eine Musik zu laut oder seltsame Sendungen, die einfach nicht passen.
Ja, und überhaupt. Also ich habe auch Institutionen erlebt, wo eigentlich das Radio einfach gelaufen ist. Und das ist so, so störend. Natürlich etwas anderes ist es, wenn Mitbewohnende sehr laut sind, das kann es natürlich auch geben, das kann zur Unruhe beitragen von anderen, dann schaukeln die sich so gegenseitig hoch, aber Dinge, die wir abstellen können, wie Radio oder Fernsehen, da muss man schon gezielt einsetzen und nicht einfach laufen lassen.
Ja, weil da gibt es noch andere Probleme mit, dass sie gar nicht gut sehen oder dass das Hörgerät, ja, mit dem Hörgerät, das sogar schmerzhaft sein kann oder genau, unangenehm. Ja. Mhm. Und zum Delir möchte ich dich noch fragen, was kann zu einem Delir führen? Das hat jetzt nicht mehr ganz direkt mit Demenz zu tun, aber trotzdem.
Ja, es hat schon mit Demenz zu tun, insofern als Menschen, die eine Demenz haben, besonders deliergefährdet sind. Und die Auslöser sind einerseits Infekte, zum Beispiel Blaseninfekte, Lungenentzündungen, solche Dinge, Schmerzen bei Verletzungen, die man nicht bemerkt hat. Dann natürlich, da sind mein, bin ich und meine Kolleginnen und Kollegen sind gefragt. Unsere Medikamente sind sehr oft Auslöser von Delirien. Also das heißt, da müssen, da ist eben wichtig, dass wir Ärztinnen und Ärzte gute Arbeit leisten und nicht Delirien auslösen. Zu wenig trinken ist auch eine Frage, eine Ursache.
Das andere Problem ist, wenn Sie Schmerzen haben. Also eine wichtige Frage, eine der ersten Fragen sollte sein, tut es irgendwo weh?
Ja.
Und die Leute können ja zeigen, man kann sagen, zeigen Sie auf den Körperteil, der ja weh macht. Zeigen Sie mir doch, wo tut es weh?
Ja.
Also Sie ermuntern.
Ja.
Sie sind manchmal nicht mehr fähig, das auszudrücken.
Ja.
Und es gibt Leute, die dann anfangen zu schreien,
ja,
oder unverständlich schreien. Und das gibt dieses, eben, das ist dann reaktives Verhalten auf den Schmerz, aber sie können nicht sagen, ich habe Schmerzen.
Ja.
Und dann die nächste Frage wäre, soll ich Ihnen helfen?
Ja. Also es ist natürlich auch denkbar, dass die Demenz so weit fortgeschritten ist, dass die Person nicht einmal mehr versteht, wenn sie gefragt wird, wo tut es weh? Sie kann nicht mehr zeigen. Wir haben sogar ein Protokoll, wo es dazugehört, immer, wenn wir, selbst wenn wir die Frage nicht beantworten können oder die Person die Frage nicht mehr beantworten kann, haben Sie Schmerzen, dass wir dann trotzdem Schmerzmittel einsetzen und schauen, ob es der Person besser geht. So weit geht das sogar.
Okay, das wusste ich nicht.
Ja.
Ja, man muss sich nur vorstellen, selber, man hätte zum Beispiel eine Zahnprothese, die nicht richtig sitzt, die schmerzt, oder ein Kleidungsstück, es muss ja nicht, es muss gar nicht unbedingt ein gewaltiger Schmerz sein.
Ja, ja, ja.
Es kann auch, dass man verstopft ist oder
ja,
so.
Ja,
und das
also,
ist
ja ein banales Problem, das aber nicht mehr ausgedrückt werden kann, um das zu Unwohlsein, Unzufriedenheit und schließlich zu reaktivem Verhalten führt.
Ja. Das ist wirklich detektivische Arbeit.
Absolut.
Nun kommen wir noch zum Abschluss, kommen wir noch zur Wunderpille. Also stellen Sie sich vor, hat Cameron Kamp gesagt, stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Wunderpille hergestellt. Sie ist magisch, weil es nichts Vergleichbares gibt und nichts wirkt wie sie. Und diese Pille zaubert alle Symptome weg und sie hält aber nur eine Stunde.
Ja.
Sie ist nicht gefährlich, sie hat keine Nebenwirkungen, sie kann so lang genommen werden, also immer wieder genommen werden, aber sie hält nicht so lang.
Ja.
Was würden Sie tun, fragt Cameron Kamp, Sie würden diese Pille immer wieder geben.
Ja, ja, alle Stunden.
Jede
genau,
Stunde,
genau. Genau. Und was ist jetzt diese Pille?
Was ist diese Pille? Also, diese Pille ist eine fesselnde, bedeutungsvolle Tätigkeit für Personen mit Demenz.
Ja, das ist also, ja, das ist das A und O. Viele Leute, die mit einer Demenz, gerade auch in einer Institution, aber auch zu Hause sind, haben keine Aufgabe mehr, die sie spannend und fesselnd finden. Und wenn wir die Möglichkeit haben, ihnen wieder etwas zu geben, was sie beschäftigt, dann wirkt das wirklich wie diese Wunderpille, die sich Cameron Kamp ausgedacht hat. Also die optimale Stimulation durch eine für die Person sinnvolle Tätigkeit, das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes.
Und das kann etwas sehr Banales sein, etwas Kleines, irgendwie Tücher zusammenlegen. Und das macht ja dann, da sieht man manchmal Leute mit einem Berg von zusammengelegten Schürzen oder so. Und man sieht ihnen förmlich an, wie sie sich gut fühlen.
Aber das Wichtige, sagt Cameron Kamp, es darf nicht eine reine Beschäftigungstätigkeit sein. Einfach, dass sie beschäftigt sind. Zum Beispiel, dass sie irgendetwas machen und dann schmeißt man es weg. Oder sie legen etwas zusammen, wie du gesagt hast, dann wird es wieder auseinandergerissen. Das ist genau nicht die richtige, die optimale Stimulation, sondern das ist sinnlose Beschäftigung. Und das ist so kränkend. Und das Wichtige ist, es muss für die Person selber sinnvoll sein. Sie muss es gut erfahren. Und es soll eigentlich auch für die Gemeinschaft, in der sie lebt, für die Gesellschaft vielleicht ganz, wie das Beispiel mit den zerrissenen Zeitungen für die Hunde, dann hat es einen gesellschaftlichen, einen sozialen Wert und das macht eben den Unterschied.
Ja, weil diese Menschen sind sehr feinfühlig und sie spüren, wenn die Pflege das dann nimmt und wieder in den Kasten schmeißt, ja. Auch wenn sie es nicht zählen. Ja. Sie spüren bei der Pflege, wenn die Pflege dann sagt, ah, toll, das ist jetzt erledigt.
Mhm. Dann, ja. Ja. Also ich glaube, du hast sehr recht, wenn du sagst, die Menschen sind sehr empfindlich. Sie merken solche Dinge unbedingt.
Sehr, sehr feinfühlige Menschen. Das wäre doch ein schöner Schluss.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Dir auch vielen Dank, Jean-Luc. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon.